Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann und mit diesen Themen. Die Tierwohlkennzeichnung als Pflicht. Ist ein deutscher Alleingang möglich? Ein Interview mit Professor Jens Bülte, Wirtschaftsstrafrechtler an der Universität Mannheim. Dann berichten wir, wie Grundstücksspekulationen verhindert werden sollen und wie die obersten Naturschutzbehörden weitere Zersiedlung verhindern und den Flächenverbrauch einschränken wollen. Dazu ein Gespräch mit Detlef Grimski vom Umweltbundesamt. Wir schauen nach Mecklenburg-Vorpommern, wo weiter gegen den Waldbrand gekämpft wird. Die Deutsche Umwelthilfe hat weitere Abgasmanipulationen gefunden, diesmal bei Oberklasseautos. Und im Verbrauchertipp das Thema heute, die Elementarschadenversicherung wird wichtiger. Die Bundeslandwirtschaftsministerin und die Bundestagsfraktionen der Großen Koalition streiten über das Tierwohl-Label. Julia Klöckner hält eine freiwillige Kennzeichnung für die schnellere Lösung, aber immer mehr Bundestagsabgeordnete sprechen sich für eine verpflichtende Kennzeichnung der Haltungsbedingungen von Nutztieren aus. Ließe sich die machen im Rahmen dessen, was die EU erlaubt? Für eine verpflichtende nationale Regelung müssten strengere Bedingungen eingehalten werden. Nun haben sich selbst die Koalitionspartner von CSU und SPD gegen die Agrarministerin gestellt und verlangen ein verpflichtendes staatliches Label. Gibt es dafür eine Möglichkeit unter Berücksichtigung der EU-Regelungen? Das fragte ich kurz vor dieser Sendung Dr. Jens Bülte, Professor für Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Mannheim.
Ja, also ich finde es zunächst mal begrüßenswert und positiv, dass das Landwirtschaftsministerium sich jetzt mal orientiert am europäischen Recht, was in der letzten Zeit eigentlich weniger geschehen ist. Ich sehe durchaus eine Möglichkeit zu einer europäischen Regelung. Da muss man eben sehr genau die Einzelheiten sich anschauen und dafür sorgen, dass es nicht zu einer Diskriminierung kommt. Das Entscheidende ist hier an dieser Stelle, dass Artikel 36 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union durchaus auch Einschränkungen des Wettbewerbs im Interesse des Tierschutzes zulässt. Also das ist durchaus ein Rechtfertigungsgrund. Und insofern erscheint mir die Argumentation des Landwirtschaftsministeriums etwas zu undifferenziert, hier zu sagen, das sei alles nicht möglich. Es kommt eben auf die konkrete Durchführung an.
Sie erwähnten es gerade schon, Dreh- und Angelpunkt sind die möglichen Wettbewerbsbeschränkungen. Wie konkret könnte man diesem Problem denn entgehen?
Man müsste dafür sorgen, dass ein ausländischer Agrarunternehmer die gleichen Möglichkeiten hat oder vergleichbare Möglichkeiten hat, auch die Zertifizierung zu erlangen. Das ist sicherlich im Einzelfall nicht ganz einfach. Denn man muss ja auch überprüfen können, ob die Bedingungen, die Haltungsbedingungen tatsächlich auch dem geltenden deutschen Recht entsprechen. Und da muss man sicherlich Lösungen finden, die dazu führen, dass es nicht zu einer Benachteiligung oder zu einer zu rechtfertigenden Benachteiligung kommt.
Gab es in der Vergangenheit schon vergleichbare Probleme? Und wenn ja, wie hat man die gelöst?
Also es gab mal einen Fall zum Thema Tierschutz in der Kälbermast. Im Jahr 1981 hat der Europäische Gerichtshof darüber entschieden. Da hatten die Niederlande strengere Regelungen zur Haltung von Mastkälbern als alle anderen Staaten. Und damals hat der Europäische Gerichtshof gesagt, wenn ein Staat das für sich regelt und höhere Tierschutzanforderungen stellt, dann ist das in Ordnung, dann darf er das machen. Das war allerdings insofern etwas anders, als es damals nur eine Benachteiligung in Anführungsstrichen der in den Niederlanden ansässigen Agrarunternehmer war. Also wenn man hier ein für deutsche Unternehmen verpflichtendes Tierwohl-Label einführen würde, das könnte man problemlos machen. Die Frage ist nur, ob das nicht dann zu einer Wettbewerbsbenachteiligung für die deutschen Unternehmer führt, also einer sogenannten Inländerdiskriminierung. Und wenn man die in Kauf nimmt und sich sagt, das ist vielleicht dann doch ein Wettbewerbsvorteil, wenn eben das Fleisch mit dem entsprechenden Label versehen ist, dann kann man sicherlich das auch erwägen. Nur die entscheidende Frage ist, ob der ausländische Agrarunternehmer einen ausreichenden, angemessenen Zugang zu dem Label hat. Das dürfte der Dreh- und Angelpunkt sein.
Welchen Weg könnte Frau Klöckner nun einschlagen, falls sie sich dem Druck aus der Koalition beugt und eventuell doch eine verpflichtende Kennzeichnung einführen will mit Bezug auf die EU?
Es liegt sicherlich nahe, ein zweigleisiges Vorgehen anzudenken, dass man beschließt, zunächst das freiwillige Label einzuführen und gleichzeitig auch ein verpflichtendes Label auf den Weg zu bringen. Denn wenn man jetzt nur auf Freiwilligkeit setzt, das ist ein gescheitertes Konstrukt. Also hier Freiwilligkeit zu propagieren, das hilft niemandem weiter.
Ein Rechtsgutachten, das Greenpeace beauftragt hat, das besagt, ein freiwilliges Label werde dem Begriff Tierschutz nicht ansatzweise gerecht. Sehen Sie das auch so?
Da müsste man sich sicherlich genau anschauen, ob es sich um dieses freiwillige Label handelt oder allgemein um ein freiwilliges Label. Denn die Frage steht sicherlich hier im Mittelpunkt, welche Vorgaben gemacht worden sind. Also wenn man sich jetzt die Vorgaben anschaut, die in dem Label Mehr Tierwohl, das jetzt von dem Ministerium entwickelt worden ist, die da enthalten sind, viel mehr Tierwohl ergibt sich daraus auch nicht. Der Begriff Tierwohl ist an der Stelle sicherlich eher irreführend als aufklärend.
Zum Streit ums Tierwohl-Label waren das Gedanken von Jens Bülte, Wirtschaftsstrafrechtler von der Universität Mannheim. In Deutschland muss gebaut werden. Aber wo? Denn besonders in Ballungsräumen gibt es kaum Bauland. Eine Expertenkommission, die sogenannte Baulandkommission, stellt heute Empfehlungen vor, wie sich das ändern kann. Sophie von der Tann berichtet aus Berlin.
Leere Grundstücke in Städten, das soll es nach Ansicht der Baulandkommission künftig nicht mehr geben. In einem Entwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, fordert die Expertenkommission, Kommunen sollen Eigentümer von Bauland künftig leichter dazu zwingen können, leere Flächen mit Wohnhäusern zu bebauen. Denn häufig bleiben Baugrundstücke als Geldanlagen unbebaut. Bereits im April hatte Bundesfinanzminister Scholz von der SPD gefordert, das Baurecht zu verschärfen. Bauminister Seehofer von der CSU lehnt das bisher ab. Die Baulandkommission fordert zudem, Kommunen sollen ihr Vorkaufsrecht länger nutzen können. Künftig nicht mehr 2, sondern 3 Monate lang. Kommunen können zum Beispiel dann von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, wenn sie befürchten, dass beim Verkauf eines Mehrfamilienhauses die Mieten steigen und Familien mit kleinen Einkommen verdrängt werden. Kritiker halten das für einen Eingriff ins Eigentumsrecht. Bundesbauminister Seehofer hatte die Baulandkommission im vergangenen September ins Leben gerufen. Denn aktuell fehlen in Deutschland knapp 2 Millionen Wohnungen. Zu wenig Bauland gilt als ein entscheidender Grund.
Wie lässt sich Bauland schaffen? Ein Beitrag von Sophie von der Tann. Wir bleiben beim Thema Bauen und wechseln die Perspektive. 13b heißt ein Paragraph aus dem Bundesbaugesetzbuch und der hat es in sich. Er besagt, dass Baugebiete im Außenbereich von Siedlungen ohne weitere Umweltprüfung zuzulassen sind, wenn sie weniger als 10.000 Quadratmeter umfassen. In dieser Form gilt die Regelung noch bis Ende des Jahres, aber vielleicht wird die Befristung ganz aufgehoben. Was bedeutete das für den Umwelt- und Naturschutz? Das erläutern die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, und ihre Kollegin vom Umweltbundesamt, Maria Krautsberger, gerade in Berlin. Heute Morgen habe ich mit Detlef Grimski gesprochen, der beim Umweltbundesamt für das Thema Flächenverbrauch zuständig ist. Ich fragte ihn zunächst, wer in Deutschland Fläche nutzt und wie viel.
Na, das ist regional natürlich sehr unterschiedlich, aber lassen Sie mich kurz auf den Begriff Flächenverbrauch eingehen. Im eigentlichen Wortsinne gibt es ja keinen Flächenverbrauch, weil die Fläche ist ja nach wie vor vorhanden. Das Land wird ja nicht kleiner, das heißt, die Fläche wird nur anders genutzt. Von daher sprechen wir von der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlung und Verkehr in der Bildsprache. Dort, wo früher Wälder, Felder und Wiesen waren, sind dann Parkplätze, Straßen und halt Häuser. Ein Löwenanteil dabei nimmt allerdings der Bau von Einfamilienhäusern ein.
Wie sehen Umweltprüfungen aus, bevor Flächen neu bebaut oder anderweitig versiegelt werden?
Im Rahmen der Planaufstellung muss halt schon abgeprüft werden, welche Umweltauswirkungen, also Auswirkungen auf Mensch, Energie, Boden, Luft und so weiter durch ein Planungsvorhaben tangiert werden. Und das muss in einem Umweltbericht zusammengefasst werden und die zuständige Behörde muss dann halt im weiteren Verfahrensverlauf auch Stellung dazu beziehen, wie sie diese Umweltbelange bei der Planaufstellung berücksichtigt. Und das ist natürlich, wenn man den 13b jetzt zugrunde legt, ein ganz schwerer Einschnitt, wenn derartige Belange nicht notwendigerweise abgeprüft werden müssen, weil das kann ja dann in der Tat dazu führen, dass im Regelverfahren Baugebiete nicht genehmigt werden würden, wenn diese Prüfungen stattfinden.
Im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, die 2016 nochmal verschärft wurde, hat sich die Bundesregierung vorgenommen, bis zum Jahr 2030 weniger als 30 Hektar am Tag neu für Siedlungen und Verkehr in Anspruch zu nehmen. Wo stehen wir denn jetzt?
Also die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen, dass wir derzeit ungefähr bei 60 Hektar, also die genaue Zahl lautet 58 Hektar pro Tag stehen. Wobei man allerdings berücksichtigen muss, dass das Katasterwesen in den letzten Jahren umgestellt wurde und dass sich dort Verschiebungen in den Flächenanteilen ergeben haben. Aber wir haben das mal durchgerechnet und umgerechnet und so im Zeitreihenvergleich liegen wir derzeit bei 58 Hektar pro Tag Flächenneuen Anspruchnahme für Siedlung und Verkehr in Deutschland.
Sollte der anfangs genannte Paragraph 13b statt der Ausnahme zur Dauerlösung werden, also der Verzicht auf Umweltprüfungen für Baugebiete, die eine bestimmte Größe unterschreiten, was würde das bedeuten?
Der gilt ja nur für Wohnbauzwecke, Wohnungsbauzwecke und für eine Flächengröße bis 10.000 Quadratmetern, also ein Hektar. Allerdings beziehen sich diese 10.000 Quadratmeter nur auf die überbaute Grundfläche. Die in Anspruch genommene Siedlungs- und Verkehrsfläche, die ist in der Regel deutlich größer. Man rechnet so vom 2- bis 3-fachen der bebauten Grundfläche, die umgewandelt wird in Siedlungs- und Verkehrsfläche, weil auch Erschließungsstraßen benötigt werden, weil unbebaute Grundstücksanteile mit eingerechnet werden müssen. Und wenn man jetzt einfach nur mal von dem 3-fachen ausgeht, dann bedeutet das also, dass ein Bebauungsplan nach § 13b nicht nur 10.000 Quadratmeter Fläche beansprucht, sondern 30.000 Quadratmeter.
Umwelt- und Naturschutz im Spannungsfeld eines Paragraphen aus dem Baugesetzbuch, soweit Detlef Grimski vom Umweltbundesamt. Mit zusätzlichen Räum- und Bergepanzern der Bundeswehr soll gegen den Waldbrand bei Lübten in Mecklenburg-Vorpommern vorgegangen werden. 4 evakuierte Dörfer seien erfolgreich vor dem Feuer geschützt worden, hieß es am Vormittag. Der größte Waldbrand in der Geschichte des Landes, Silke Hasselmann über Gelände und Bewuchs, die dem Feuer wenig entgegenzusetzen hatten.
Sie ist ein Paradies für viele Pflanzen, Tiere und Naturliebhaber. Die Lübtener Heide, gelegen zwischen der Elbtalaue und dem Biosphärenreservat Schalsee in Westmecklenburg. Hier fühlt sich der Kammmolch ebenso wohl wie die Mopsfledermaus. Der Wolf hat sich hier angesiedelt und vermehrt sich prächtig. Auch der Ziegenmelker lebt hier in großer Zahl, ein ansonsten selten anzutreffender Singvogel. Und nun? Stefan Sternberg, der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, der zuständig ist für die Brandbekämpfung.
Zu mir hat heute Morgen jemand gesagt, Herr Sternberg, wird man diese Region nach dem Brand wiedererkennen? Und ich muss Ihnen sagen, diese Region wird nach dem Brand überformt sein. Das muss man einmal deutlich so sagen. Aber ich sage auch, in jedem Schlechten gibt es was Gutes. Was jetzt abbrennt, kann in nächster Zeit nicht mehr brennen.
Schon seit einigen Jahren macht das Gebiet mit Deutschlands größter Binnendüne zwischen Kiefernwäldern und Heidesand eine erkennbare Wandlung durch. Vor allem das 6200 Hektar große Kerngebiet, das jahrzehntelang diversen Armeen als Schieß- und Manöverplatz diente. Seit mit der Bundeswehr vor 4 Jahren der letzte militärische Nutzer von dannen zog, wird das weiterhin gesperrte Gebiet der Natur überlassen. Eine Folge: die Heidelandschaft wird immer stärker von nachwachsendem Gebüsch, von Gesträuch, kleinen Bäumen überwuchert und verdrängt. Ein Nebeneffekt: es ist ein gefundenes Fressen für Feuer. Dass niemand das Ex-Truppengelände betritt, liegt freilich vor allem daran, dass es erheblich munitionsbelastet ist. Das liegt zum einen an nicht explodierten Bomben, Granaten und Patronen aus Angriffen des Zweiten Weltkrieges und aus späteren Truppenübungen. Es liegt auch daran, dass das dort befindliche Hauptmunitionsdepot der Marine mit 200 Bunkern und einer Lagerkapazität von jeweils 78 Tonnen Sprengstoff kurz vor Kriegsende 1945 nur unvollständig gesprengt wurde. Folglich werden große Teile dieses Gebietes der höchsten Kampfmittelbelastungsgruppe 4 zugeordnet. Auch deshalb müssen selbst Feuerwehrleute mindestens 1000 Meter Abstand von dem Gebiet halten, sobald es darin brennt. Doch während bislang an das Löschen des Brandherdes nicht zu denken war, sondern der Schutz der angrenzenden Ortschaften vor einem Übergreifen des Feuers oberste Priorität hatte, ändert sich die Tonlage im Lagezentrum. Man gehe zum Angriff über, so Landrat Sternberg, und zwar auch mit Hilfe der Forst.
Wir haben sowohl die Bundesforst wie die Landesforst gebeten, uns einen neuen aktuellen Forstlageplan zu machen. Wir werden dann alte Karten des Truppenübungsplatzes drüberlegen mit alten Fahrstrecken, die befahren wurden, wo auch Panzer gefahren sind, um nochmal einzuschätzen, ob da Routen sind, die man vielleicht durch die Nichtpflege der letzten Jahre nicht mehr sieht. Um dann neu einzuschätzen, mit unter Beteiligung der Bundeswehr, wie wir vielleicht weiter reingehen, wie wir mit Schneisen umgehen und so weiter.
Sind diese Schneisen einmal geschlagen, wird die Landschaft anders aussehen, weiß auch der zuständige Landesumweltminister Till Backhaus. Der leitete heute noch eine Maßnahme in die Wege.
Weil mittlerweile das Wasser knapp wird, werden wir zusätzliches Wasser heranführen aus der Elde-Müritz-Wasserstraße, um damit auch die Feuerwehren und insgesamt den Angriff dann auch ordnungsgemäß umsetzen zu können.
Denn neben den Feuerwehren benötigen auch die 12 Wasserwerfer und 6 Löschhubschrauber im Einsatz fortwährend Wassernachschub.
Soweit Silke Hasselmann aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Deutsche Umwelthilfe spricht von neuen Abgasmanipulationen, diesmal bei Oberklasseautos. Daniela Siebert weiß mehr.
Im Prinzip geht es heute um eine Geschichte, die wir so schon seit 2015 kennen, aber mit neuen Fallbeispielen. Die Geschichte ist ein Fortsetzungsroman. Die Deutsche Umwelthilfe deckt durch eigene Messungen auf, dass Fahrzeuge im Betrieb auf der Straße die gesetzlich zulässigen Grenzwerte für bestimmte Schadstoffe bei weitem überschreiten und macht dafür illegale Abschaltvorrichtungen in den Motoren verantwortlich. Das Fallbeispiel heute, der Dieselmotor EA897. Er wird sowohl bei Audi als auch bei Porsche in Luxuslimousinen und teuren Geländewagen verbaut. Nach Messungen der Deutschen Umwelthilfe reißen viele dieser Fahrzeuge jedoch die gültigen Stickoxidgrenzwerte extrem. Die OH-Geschäftsführer Jürgen Resch.
Es geht um Audi und Porsche. Die sind mit einem Motor, der nicht im amtlichen Fokus bis jetzt war, aufgefallen. Und es geht letztendlich um alle Dieselmodelle, die bei Porsche verkauft werden. Wir haben 2 Porsche Cayenne-Modelle untersucht, die eben diesen Motor EA897 an Bord haben, Euronorm 6. Und hier haben wir eben festgestellt, dass die Grenzwerte um das 3,6 bzw. 4,2-fache überschritten werden und das Fahrzeug eben dann zusätzlich, wenn man es im Sportmodus fährt, fast das Doppelte an Stickoxiden emittiert, als wenn es im Normalmodus betrieben wird. Das ist eindeutig illegal.
Konkret verweist die Deutsche Umwelthilfe heute auf verschiedene Modelle des Porsche Panamera, des Porsche Cayenne und den Audi SQ5 Plus. Alle Fahrzeuge wurden nach 2015, also nach Auffliegen des Abgasskandals, verkauft. Und alle untersuchten Pkw entsprachen der Abgasnorm Euro 5 oder Euro 6. Die Kunden seien nicht über das Vorhandensein illegaler Abschalteinrichtungen informiert worden, kritisiert die Umweltorganisation. Auch einen amtlichen Rückruf vermisst sie und erhebt schwere Vorwürfe gegen das Kraftfahrtbundesamt. Das sei heute nur noch ein Dienstleister für die Autoindustrie.
Was uns überrascht ist, dass die Behörden bis jetzt da zuschauen, dass eben nicht angeordnet wurde, dass entweder diese Fahrzeuge stillgelegt werden oder, was natürlich viel vernünftiger ist, auf Kosten des Herstellers so nachgebessert werden, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Wenn ein Fahrzeug eine defekte Bremse hat, gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass eben über einen Rückruf diese Bremse auf Kosten des Verantwortlichen repariert werden muss.
Nach Ansicht der DUH sollten die betroffenen Fahrzeuge kurzfristig und kostenlos eine Hardware-Nachrüstung durch die Hersteller erhalten. Ein vom Kraftfahrtbundesamt angeordnetes Software-Update habe nicht dafür gesorgt, dass die Grenzwerte eingehalten würden. Eine kostenfreie Reparatur müsse jetzt den Besitzern zu rechtskonformen Fahrzeugen verhelfen. Problematisch sei in diesem Zusammenhang auch das Verhalten des Bundesverkehrsministeriums, betont Resch.
Weil das Bundesverkehrsministerium sehr viele der Abschalteinrichtungen, die mittlerweile nachgewiesen sind, einfach für legal erklärt. Wir erfahren auch nicht, welche Abschalteinrichtungen verbaut werden. Hier sagt dann das Bundesverkehrsministerium frech, das sind Betriebsgeheimnisse der Hersteller. Weder erfahren die Besitzer der entsprechenden Fahrzeuge, bei welchen Situationen, bei welchen Temperaturen, bei welchen Beschleunigungen die Abgasanlage abschaltet, noch geht das Ministerium dagegen vor.
Neue Informationen zum Dieselskandal, speziell bei Audi, publizierte gestern auch die ARD in einem Dokumentarfilm. Darin wurde deutlich, dass die Betrügereien schon Anfang der 2000er Jahre angebahnt wurden. Etwa durch ein Gedicht eines Mitarbeiters über Defeat-Devices, heute bekannt als Schummelsoftware. Und ein Audi-Ingenieur soll 2008 geschrieben haben, ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen. Mit anderen Worten, die Dieselaffäre wird noch weitere Kapitel bekommen.
Daniela Siebert berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Rund 43% der deutschen Immobilienbesitzer haben eine Elementarschadenversicherung zusätzlich zur Gebäudeversicherung. Viele dieser Verträge sind allerdings 10 oder 20 Jahre alt und decken nur Schäden durch Sturm oder Hagel ab, nicht aber durch Starkregen und Hochwasser, was beides jetzt häufiger vorkommt. Zeit also für einen Blick ins Kleingedruckte des eigenen Vertrags. Susanne Lettenbauer mit dem Verbrauchertipp.
Wenn das Wasser kommt, ist es zu spät. Der Keller geflutet, Möbel im Erdgeschoss rettungslos beschädigt. Um ein Gebäude wieder zu trocknen, müssen teure Entfeuchter eingesetzt werden. Hohe Stromrechnungen drohen. Gebäudeversicherungen und Hausratsversicherungen decken in den allermeisten Fällen die Hochwasserschäden, sogenannte Elementarschäden, nicht ab. Dazu muss die Vertragsergänzung, der sogenannte erweiterte Naturgefahrenversicherungsschutz, extra gebucht werden.
Es gibt ganz unterschiedliche Produkte auf dem Markt. Es gibt Komplettpakete, da haben Sie quasi alle Gefahren drin, von Feuer bis zur Überschwemmung. Aber gerade in älteren Verträgen sind diese erweiterten Naturgefahren nicht enthalten. Die kann ich dann aber beim Versicherer sozusagen zum bestehenden Vertrag hinzunehmen.
Erklärt Oliver Hauner, Sprecher des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. Die Kosten für den ergänzenden Elementarschadenschutz belaufen sich je nach Gebäudetyp im Schnitt auf 100 bis 400 Euro im Jahr. Grundsätzlich sei jedes Haus versicherbar, beteuert der Gesamtverband. De facto gilt jedoch, versichert werden nur die Hausbesitzer, die laut Wasserhaushaltsgesetz WHG die verpflichtenden Präventionsmaßnahmen gegen Hochwasserschäden getroffen haben.
Da gibt es technische Einrichtungen, mit denen ich mein Überschwemmungsrisiko signifikant senken kann. Beispiele druckdichte Fenster oder die Dammbalkensysteme an den Türen. Also von daher sollte jeder auch mal einen kritischen Blick um sein Haus werfen und überlegen, was er selber zur Senkung des Risikos tun kann.
In einigen Bundesländern gilt bei Hochwasserschutzmaßnahmen oder dem Abschluss einer Elementarschadenversicherung noch die Klausel der Zumutbarkeit. Das heißt, welche Kosten sind dem Immobilienbesitzer zumutbar, um im Schadensfall versichert zu sein und welche nicht. Darüber hinaus greifen weiterhin die Soforthilfen. Aber längst nicht überall. In Bayern seit dem 1. Juli nicht mehr. Darauf weist Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern hin und empfiehlt:
Wenn es technische Möglichkeiten gibt, diese Schäden einzudämmen, dann sollten Hauseigentümer diese auch nutzen. Die Frage ist tatsächlich immer die der Verhältnismäßigkeit.
Die Versicherer zögen teilweise die Daumenschrauben stark an, verlangten hohe Beiträge und Präventionsmaßnahmen, bevor sie gefährdete Gebäude überhaupt versicherten, so Straub. Oft könne die Versicherungspolice mit einem höheren Selbstbehalt gesenkt werden. Oder man schließt das Erdgeschoss oder den Keller vom Versicherungsschutz aus und stellt sich mit eigenen Präventionsmaßnahmen bei Hochwasser auf Überschwemmung ein.
Wir raten den Verbrauchern, sich mit ihrer Wohngebäudeversicherung auseinanderzusetzen und dort eben erst einmal zu prüfen, habe ich eine Elementarschadenversicherung, weil wir das einem jeden Hauseigentümer empfehlen, eine solche Versicherung zu haben. Wenn das nicht der Fall ist, den eigenen Versicherer kontaktieren, fragen, wie und zu welchen Konditionen man eine Versicherung bekommen könnte zusätzlich. Wenn das nicht der Fall sein sollte, auch bei anderen Anbietern Angebote einholen, möglicherweise einen Versicherungswechsel vornehmen.
Firmen und Gewerbetreibende sollten zusätzlich zur Elementarschadenversicherung einen weiteren Schutz ins Auge fassen. Die Betriebsunterbrechungsversicherung ersetzt den finanziellen Verlust eines Unterbrechungsschadens, wenn Maschinen oder maschinelle Anlagen durch Naturgewalten wie Hochwasser, Starkregen und daraus entstehende Kurzschlussschäden ausfallen.
Das war der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. Gleich folgen hier im Deutschlandfunk die Informationen am Mittag mit Christiane Kess am Mikrofon. Ein Thema darin: Einige Ministerpräsidenten kritisieren die Standortwahl für die Batterieforschung. Das war Umwelt und Verbraucher heute mit Susanne Kuhlmann. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.